guten Morgen. Ja, lasst uns noch mal aufstehen zum Beten. Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir uns heute wieder treffen können. Danke, dass wir hier als Gemeinde auch noch die Möglichkeit haben, uns vor Ort zu treffen. Und ja, wir wollen dich bitten, wenn wir jetzt dein Wort betrachten, dass wir wirklich offene Herzen dafür haben, was du uns heute sagen möchtest, dass wir den Reichtum deiner Gnade sehen, den du uns geschenkt hast, und dass wir immer mehr an dein Bild verändert werden, Herr. Bitte schenk mir jetzt auch die nötige Kraft. Du siehst auch, Herr, dass ich heute ziemlich angeschlagen bin. Und Herr, ich möchte dich bitten, dass du mir trotzdem Vollmacht gibst, dein Wort zu predigen, und ja, dass auch die Zuhörer dann viel davon mitnehmen können. Amen. Ja, letzte Woche hat Jörg über 2. Petrus 1, Vers 1 und 2 gepredigt, und es ging um das Leben eines Knechtes Christi. Ja, das sind wir alle. Wenn wir an Jesus glauben, dann sind wir nicht irgendwelche Leute, sondern wir sind Nachfolger Jesu, und wir orientieren uns an unserem Herrn und wollen ihn immer ähnlicher werden. Darum ging's. Und heute wollen wir uns mit der Grundlage beschäftigen, die wir in unserem Glauben dadurch bekommen haben, dass wir Christen geworden sind. Und jetzt klappt das wahrscheinlich nicht mehr mit der Präsentation. Ich habe die ein bisschen zu spät geschickt, deswegen machen wir das heute so. Wir haben heute drei Punkte. Zum einen wollen wir uns ansehen, welchen Reichtum wir in der Versorgung Gottes haben, die er uns gibt. Dazu werden wir uns Vers 3a und b ansehen. Dann werden wir einen zweiten Punkt sehen, was das Mittel ist, durch das Gott uns verändert. Dazu werden wir dann Vers 3c betrachten. Und im dritten Punkt werden wir dann sehen, dass das Ergebnis von Gottes Versorgung, ja, was das ist und wie es dich verändert. Dazu werden wir dann Vers 4 uns ansehen. Unser Text, der steht in Vers 3 und 4 im 1. Petrusbrief, und ihr habt es bestimmt schon, im 2. Petrusbrief, und ihr habt es bestimmt schon aufgeschlagen. Dort steht: Da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandeln Gottesfurcht dient, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend, durch welche uns die überaus großen und kostbaren Verheißungen gegeben hat, damit ihr durch dieselben göttlicher Natur teilhaftig werdet, nachdem ihr dem Verderben entflohen seid, das durch die Begierde in der Welt herrscht. Ja, unser erster Punkt ist, wie gesagt, der Reichtum von Gottes Versorgung für dich. Und Petrus fängt mit einem Konnektor an, mit dem Wort da, und damit verbindet er den Vers 3 an die vorherigen Verse, wo es darum ging, dass Christus der Reichtum unseres Glaubens ist. Es ist die Kraft von Christus, die in uns wirkt, wenn wir an ihn glauben. Und diese Kraft, sie ist uns mitgegeben worden, als wir uns bekehrt haben. Petrus spricht das hier, dieses Wort, es wurde uns geschenkt, das ist ein Partizip perfekt passiv, also es ist etwas, was uns in der Vergangenheit geschenkt wurde, aber was noch in seiner Wirkung in die Gegenwart reicht. Also es ist, wir haben es schon, aber es wirkt immer noch. Also wir haben es bekommen, aber es wirkt gegenwärtig immer noch, und es wird unser Leben lang weiterhin wirken. Und Petrus, es ist ganz wichtig, in seinem zweiten Brief, das hat Sascha ja auch in der Einleitungspredigt gesagt, dass er vor Irrlehrern warnen möchte. Und eine Irrlehre, die damals ganz akut war, die auch heute durchaus noch vertreten ist, ist die, dass man gesagt hat, dass Jesus nicht wirklich Gott war. Und das widerlegt Petrus hier, indem er sagt, zum einen, in Vers 1 und 2, wer die Grundlage des Glaubens ist. Und in Vers 3 sagt er jetzt, durch welche Kraft wir verändert wurden, durch welche Kraft wir wiedergeboren sind, nämlich durch die Kraft Christi, durch die göttliche Kraft Christi. Weil wenn er von Gott sprechen würde, dann würde er ja nicht von der göttlichen Kraft sprechen. Und in Hebräer 1, Vers 3 lesen wir, dass Christus vollkommen Gott ist. Dort steht, dieser ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens und trägt die Dinge durch das Wort seiner Kraft. Also wir sehen, da ist kein Unterschied zwischen Gott und Jesus. Sie sind eins. Und wir haben diese göttliche Kraft in uns und wir sind damit reich beschenkt worden. Damit wollen wir uns heute beschäftigen. Das sind zwar nur zwei Verse, aber in diesen zwei Versen steckt so viel drin, dass wir einfach die Grundlage für unser Leben darin finden. Christus hat uns etwas geschenkt, sagt Petrus. Er hat uns etwas geschenkt, ohne dafür eine Gegenleistung zu erwarten. Wir haben nicht irgendwas erarbeitet, dass wir jetzt irgendwas von Gott verdient haben, sondern Gott hat sich dazu entschieden, uns etwas zu geben im Glauben. Und das sind halt die Dinge, die wir brauchen, um ein Leben zu führen und einen Wandel in Gottesfurcht zu leben. Und das ist das, was wir als Christen brauchen, um ein heiliges Leben zu führen. Ja, das ist das, was unser Leben ausmacht und was sozusagen unser Werkzeugkasten ist, damit wir dann auch unser Leben bestreiten können, der Sünde widerstehen können, den Menschen so begegnen können, wie Gott das möchte und so weiter und so fort. Und was hier ganz wichtig ist, dass Petrus das Wort alles hier besonders betont. Ja, Gott hat uns alles durch seine göttliche Kraft geschenkt, was wir zum Leben und zum Wandel in der Gottesfurcht brauchen. Und das ist ganz wichtig, weil viele Christen denken, dass ihnen irgendwas fehlen würde. Ja, es gibt Menschen, die finden immer wieder Ausreden dafür, warum sie in ihrem Glaubensleben nicht weiterkommen, warum sie immer wieder mit den gleichen Sünden zu kämpfen haben. Und sie sagen dann vielleicht, ja gut, ich bin halt ein Mensch, ich bin ein Sünder, ich kann nicht anders und das ist auch irgendwo wahr. Wir werden unser Leben lang mit Sünde zu tun haben, aber Petrus sagt, Gott hat uns alles geschenkt, damit wir ein Leben leben können, dass wir in Gottesfurcht wandeln können. Und ja, und deswegen haben wir eben keine Ausrede zu sagen, uns fehlt irgendwas, weil wir haben alles in Gottes Reichtum bekommen. Wir werden es in Vers 4 sehen. Wir haben die Verheißungen von Christus geerbt bekommen, die uns alles mitgeben auf dem Weg, was wir brauchen. Und das ist ein unendlich großer Reichtum. Ja. Das ist etwas, was wir gar nicht so ergründen können, ohne dass wir uns immer wieder damit beschäftigen. Denn dann verstehen wir auch, dass wir nicht irgendwelche besonderen Offenbarungen von Gott brauchen. Gott muss nicht persönlich zu uns reden, damit wir in unserem Glaubensleben weiterkommen. Gott hat uns sein Wort gegeben, Gott hat uns seine Verheißung gegeben, die uns als seinen Kindern gelten. Und deswegen müssen wir nicht auf die Suche nach irgendwelchen besonderen Erlebnissen sein, müssen wir nicht irgendwie nach einer zweiten Segnung suchen, zum Beispiel bei einer Geistestaufe, dass wir denken, wir brauchen nach unserer Wiedergeburt noch eine höhere Stufe, die wir erreichen müssen, damit wir überhaupt unseren Glauben leben können. Weil Gott hat uns schon alles mitgegeben, was wir brauchen. Wir brauchen nicht mehr. Und wenn du aber auf der Suche nach Antworten bist, wenn du auf der Suche danach bist, irgendwie endlich das richtige Mittel zu finden, wie du dein Glaubensleben richtig in Angriff nehmen kannst, dann hast du noch nicht verstanden, was Petrus hier sagt. Er hat gesagt, wir haben schon alles, was wir brauchen. Wir brauchen nicht mehr. Die Frage ist, ob wir wissen, was Gott uns geschenkt hat und ob wir das auch in unserem Leben einsetzen. Ja, das ist so, wie ich das eben schon gesagt habe, wie ein Werkzeugkasten. Es ist schön und gut, wenn wir den irgendwo stehen haben, aber wenn wir den nicht benutzen, dann bringt das nicht viel. Dann können wir irgendwie in den Baumarkt fahren und versuchen, anderes Werkzeug zu besorgen, aber erstens werden wir da nichts anderes finden und zweitens müssen wir einfach das, was Gott uns gegeben hat, auch einsetzen. Und deswegen musst du dir eben bewusst sein, dass du durch Gottes Kraft alles in deinem Leben empfangen hast, was du brauchst, um dein Leben als Christ bestreiten zu können. Diese Kraft Gottes, sie wirkt stets präsent in unserem Leben. Ja, sie kommt nicht aus uns selbst, weil wir nichts Gutes bewirken können, sondern sie kommt aus Gott selbst. Paulus schreibt darüber in Kolosser 2, ihr könnt es mal aufschlagen, Kolosser 2, ab Vers 9. Könnte mir vielleicht irgendjemand ein Glas Wasser bringen, weil ich habe irgendwie einen ganz trockenen Mund. Ja. Dort steht, denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und ihr seid zur Fülle gebracht in ihm, der das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt ist. In ihm seid auch ihr beschnitten mit einer Beschneidung, die nicht von Menschenhand geschehen ist, durch das Ablegen des fleischlichen Lebens, der Sünden und der Beschneidung des Christus, der ihr mit ihm begraben seid in der Taufe. In ihm seid ihr auch mit auferweckt worden durch den Glauben an die Kraftwirkung Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Dankeschön. Er hat auch euch, die ihr tot wart, in den Übertretungen und den unbeschnittenen Zustand eures Fleisches mit ihm lebendig gemacht, indem er eure Übertretungen vergab. Gottes Kraft, das ist das Erste, was wir verstehen müssen, die in uns lebt, das ist dieselbe Kraft, mit der Gott, der Vater, Jesus aus den Toten auferweckt hat. Und Paulus sagt, das ist dieselbe Kraft, die auch uns, die wir tot waren in unseren Sünden, auferweckt hat, dass wir überhaupt an Jesus glauben können. Denn der Ruf von Jesus, er geht erstmal jeden, aber nicht jeder kann diesen Ruf auch hören. Weil wer tot ist, der kann nicht antworten. Das ist ja irgendwo logisch. Und die Kraft Gottes, sie befähigt uns, die Werke zu tun, die Gott gefallen und die ihn verherrlichen. Weil in Römer 1 macht Paulus deutlich, dass wir aus uns, dass kein Mensch jemals aus sich selbst irgendetwas Gutes hervorbringen kann. Und da ist auch kein Mensch, der nach Gott sucht. Ja, wir haben vorher nicht nach Gott gesucht, bevor Jesus unser Herz angerührt hat. Wir haben nie die Initiative ergriffen und haben gesagt, ja, ich mache mich jetzt mal auf die Suche nach Gott. Sondern Gott ist uns immer nachgegangen und ist immer gnädig mit uns gewesen und hat uns irgendwann dazu gebracht, dass er immer wieder in unser Leben gesprochen hat und wir dann sein Geschenk annehmen konnten. Und jetzt wirkt eben diese Kraft Gottes noch weiter in uns. Sie hat uns nicht nur dazu geführt, dass wir uns bekehrt haben, sondern sie bringt uns auch dazu, dass wir ein heiliges Leben führen können und dass wir eben jeder Versuchung und jeden Angriff des Teufels widerstehen können. In 1. Korinther 10, Vers 13 sagt Paulus, es hat euch bisher nur menschliche Versuchungen betroffen, Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern er wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen, sodass ihr es ertragen könnt. Also schon eigentlich krass, wenn man so darüber nachdenkt, oder? Also ich meine, ich will jetzt nicht sagen, dass wir irgendwann in unserem Leben erreichen können, dass wir ein sündloses Leben führen können. Das können wir einfach nicht, weil wir viel zu schlecht sind und weil wir uns immer wieder davon ablenken lassen, uns völlig an Gott zu klammern. Aber was Petrus hier sagt, ist, dass es generell möglich ist. Die Frage ist, wie es in unserem Leben aussieht. Und wir haben da auch Freitag noch in der Jugend drüber gesprochen, dass das halt auch viel davon abhängig ist, wie dankbar wir sind. Also ich meine, wenn wir überhaupt nicht Gottes Handeln in unserem Leben wahrnehmen, dann sind wir undankbar und dann werden wir auch automatisch mehr sündigen. Aber wenn wir dagegen bewusst Gottes Handeln in unserem Leben wahrnehmen, wenn wir wirklich den Wunsch haben, ihn zu gefallen, dann werden wir uns doch an seine Verheißung klammern und dann werden wir das, was er uns zugesagt hat, im Gebet erflehen. Dann werden wir Gott sagen, Herr, du hast es mir versprochen, dann hilf mir auch. Und das ist nicht einfach, das sagt Petrus ja auch nicht, aber generell haben wir als Christen keine Ausrede, warum wir sagen, wir können kein heiliges Leben führen. Und wenn wir dann als Christen sündigen, dann können wir eben nicht sagen, dass Gott uns irgendetwas vorenthalten würde, denn das tut er nicht. Er hat uns alles gegeben, was wir brauchen, um ein heiliges Leben zu führen. Gott sei Dank vergibt uns Gott auch, wenn wir sündigen, aber er hat uns damit mit den Dingen befähigt, die wir brauchen, um ein heiliges Leben zu führen. Aber die Frage, die wir uns jetzt stellen müssen, Petrus sagt ja, wir sollen ein Leben führen oder Gott hat uns durch seine Kraft alles gegeben, was wir zum Leben und zum Wandeln Gottesfurcht brauchen. Was genau ist nochmal Gottesfurcht? Das ist, glaube ich, gar nicht so lange her, dass wir darüber gesprochen haben, auch im ersten Petrusbrief. Es ist einfach die wahre Ehrerbietung von Gott, dass wir anerkennen, dass wir ihm alles schuldig sind, dass wir uns vor ihm fürchten, dass wir wissen, er steht über uns, es gibt niemanden, der über ihm steht und dass wir ihn einfach mit unserem Leben verehren wollen. Aber auch, dass wir ihn lieben und dass wir uns ihm unterordnen. Und ein heiliger Lebenswandel geht vor allen Dingen dadurch hervor, dass wir Jesus ähnlicher werden. Das hat Jörg auch letzte Woche gesagt und das ist einfach untrennbar, weil Jesus das vollkommen widerspiegelt, was wir als Menschen eben nicht sind. Er ist die Vollkommenheit, er ist die Herrlichkeit, wie Petrus das sagt, die Herrlichkeit und Tugend. Das sind die zwei Dinge, die Jesus vor allen Dingen ausmachen. Jesus, der Gott und Mensch in einer Person ist, er widerspiegelt die Herrlichkeit Gottes, die nur Gott hat. Gott ist alleine derjenige, der herrlich ist. Und deswegen ist auch Christus herrlich, weil er auch Gott ist. Und die Tugend, also die Vollkommenheit, die Exzellenz eines Menschen in allen Dingen, also das, was eigentlich jeder anstrebt, dass er in allen Dingen gut ist, das war Christus. Und er verbindet das eben. Und er schenkt uns in ihm durch seine Kraft, in den Verheißungen, die er uns gibt, schenkt er uns das alles. Aber warum haben wir so Probleme mit unserer Heiligung? Warum hören wir nicht von heute auf morgen auf zu sündigen? Ich denke, es liegt einfach an unserer Einstellung und es liegt daran, dass der Autor des Hebräerbriefs zum Beispiel gesagt hat, dass wir noch nicht der Sünde bis aufs Blut widerstanden haben. Das ist einfach, jeder muss sich da an seine eigene Nase fassen und ich meine, ich will gar nicht darüber nachdenken, wie oft ich letzte Woche gesündigt habe. Sünde ist einfach noch viel zu präsent in unserem Leben und das wird sich wahrscheinlich auch bis unser Lebensende nicht groß ändern, aber das sollte einfach keine Entschuldigung dafür sein, dass das so ist, ja. Weil Gott erwartet von uns und ich meine, das ist die einzig sinnvolle Antwort, die wir Gott auf sein großes Geschenk geben können, dass wir ihn lieben und ihm auch treu sein wollen. Und unsere größte Schwäche ist wahrscheinlich unsere Undankbarkeit, wie ich das eben schon gesagt habe. Und wenn wir undankbar sind, wenn wir nicht mehr das sehen, was Gott in unserem Leben bewirkt und was er uns geschenkt hat, dann werden wir eben weg von Jesus sehen und auf uns selbst blicken. Und wenn wir auf uns selbst blicken, dann kommt dabei nicht irgendwas Gutes daraus, weil wir haben nichts Gutes an uns, ja. Das ist einfach die traurige Wahrheit. Aber wie werden wir verändert? Petrus sagt, wir werden verändert, Vers 3c, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend. Ja, das wollen wir im zweiten Punkt sehen, dass die Erkenntnis von Jesus uns wirklich verändert. Ja, es hat damit begonnen, dass es irgendwann einen Zeitpunkt in deinem und meinem Leben gab, wenn du gläubig bist, wo Jesus dir persönlich begegnet ist, wo er dir deutlich gemacht hat, wer er ist. Ja, er hat dir gezeigt, dass er Gott ist, dass er vollkommen ist, dass er herrlich ist, dass er ohne Sünde ist, dass er vollkommen gerecht und heilig ist. Und er hat dir auch gezeigt, dass er als Mensch auf diese Welt gekommen ist, als Mensch ein gerechtes Leben geführt hat, also in seiner Tugendhaftigkeit quasi 1a war. Er hat dir dadurch klargemacht, dass du ihn brauchst, ja. Weil jeder Mensch, der Jesus sieht in seiner Vollkommenheit, der sieht seine Sündhaftigkeit. Weil ein Mensch, der nicht versteht, dass er Gott braucht, der wird sich niemals bekehren, weil er sieht ja keine Notwendigkeit darin. Und es reicht nicht einfach nur aus, Jesus einfach so zu kennen und zu wissen, dass er generell für einen gestorben ist, sondern wir müssen eine persönliche Beziehung zu ihm haben. Denn Jesus selbst warnte davor, dass wir ihn nur oberflächlich kennen. In Matthäus 7, Vers 21 sagt er: Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden an jedem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt, haben wir nicht in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht? Und dann werde ich ihnen bezeugen, ich habe euch nie gekannt, weicht von mir, ihr Gesetzlose. Aber wie lernen wir Jesus wirklich kennen? Das ist das Evangelium. Wir müssen es nicht nur verstehen, sachlich, wir müssen nicht nur verstehen, Jesus ist Gott, der Mensch geworden ist, der auf diese Welt gekommen ist, der ein gerechtes Leben gelebt hat, der unschuldig am Kreuz für dich gestorben ist, der auch wieder auferstanden ist und zum Himmel aufgefahren ist, sondern du musst verstehen, du musst dich vor diesem Gott beugen. Du musst verstehen, er ist der Herr, der Anrecht auf dein Leben hat. Wie Jörg das auch letzte Woche gesagt hat, wir sind Knechte, wenn wir an Jesus glauben. Ja, wir wollen ihm nachfolgen, wir wollen unser Leben ihm ganz hingeben. Nur wer das erfahren hat, der hat eine persönliche Beziehung zu Jesus, der dieses Geschenk von Jesus angenommen hat. Und das passiert oder ist passiert, als Jesus dein Herz berührt hat, als er dich berufen hat. Denn Jesus sagt in Johannes 6, Vers 44, niemand kann zu mir kommen, es sei denn, dass der Vater ihn zieht, der mich gesandt hat, und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Wenn du gläubig bist, dann bist du gläubig, weil Jesus dir gezeigt hat. Ja, also er hat dir gezeigt, wer er ist. Er hat sich in seiner ganzen Herrlichkeit und Vollkommenheit als Mensch geoffenbart. Und das ist ein Geschenk, ja. Weil wir waren tot. Wir haben aus uns selber nichts machen können, was Gott gefallen hätte. Und wir haben auch nie das Verlangen gehabt, Gott zu suchen. Aber jetzt hast du seine Herrlichkeit erkannt, wenn du gläubig bist. Und das bedeutet einfach, dass du erkannt hast, dass er wahrhaftig Gott ist. Denn die ganze Bibel, wenn sie von Herrlichkeit spricht, spricht sie immer davon, dass nur Gott herrlich ist. Zum Beispiel 2. Mose 15, Vers 11, dort steht, wer ist dir gleich unter den Göttern, o Herr? Wer ist dir gleich herrlich in Heiligkeit, furchtgebietend, in Ruhmestaten, wundervoll bringt? Christus ist nicht nur Mensch gewesen, sondern er ist auch vollkommen Gott. Und das sind zwei wichtige Seiten, die man beide nicht irgendwie kürzer sehen kann, als sie sind. Weil Jesus ist vollkommen Mensch und Jesus ist vollkommen Gott. Und nur das befähigt ihn, uns zu erretten. Und Jesus ist dadurch, dass er vollkommen Mensch und vollkommen Gott ist, auch derjenige, der uns Gott vollkommen offenbart hat. In Johannes 1, Vers 14 lesen wir, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Wenn wir als Menschen die Herrlichkeit von Jesus erkennen, dann führt es uns dazu, dass wir einfach nur erstaunt sind und teilweise oder auch direkt erschrocken über unsere eigene Sündhaftigkeit. Es bringt uns dazu, dass wir erkennen, dass wir Gnade benötigen, dass wir Sünder sind, die nicht vor Gott bestehen können. Und das führt uns dann in der Regel dazu, dass wir unter der Last zusammenbrechen und uns Gott beugen und uns bekehren und sagen, Herr, du bist mein Herr, du hast alles für mich getan, was ich brauche, was ich niemals aus mir selbst erreichen konnte. Und deswegen nehme ich jetzt dein Geschenk an, was du mir gegeben hast. Du bist am Kreuz für mich gestorben, du hast ein gerechtes Leben für mich gelebt und jetzt möchte ich dieses Geschenk annehmen. Und diese Begegnung hatte auch Petrus. Wir lesen es in Lukas 5. Da lernt er Petrus gewissermaßen kennen und er steigt zu ihm aufs Schiff. Er predigt zunächst vom Schiff aus und verbringt ein bisschen Zeit mit ihm und zwei anderen Jüngern, die später seine Jünger werden. Und dann passiert etwas, was Petrus erschrecken lässt. Ja. Es löst Unbehagen in ihm aus und er merkt auf einmal die vollkommene Größe von Jesus. Ja. Also Jesus fährt mit ihnen auf den See hinaus und er sagt, sie sollen die Netze auswerfen und Petrus sagt zu ihm, ja, wir können es gerne machen, aber jetzt bringt es eigentlich nichts, tagsüber die Netze da auszuwerfen, weil es hat sowieso wahrscheinlich keinen Erfolg, aber weil du es mir sagst, will ich es machen. Und dann wirft er die Netze aus und sie holen die Netze ein und die Netze sind so voll, dass sie zu platzen drohen und dann müssen sie noch ein zweites Schiff ranholen und die beiden Schiffe fangen fast an zu sinken, weil sie so viel gefangen haben, dass das einfach unbegreiflich war. Ja. Und nachdem das geschehen ist, sagt Petrus in Lukas 5, Vers 8, als aber Simon Petrus das sah, fiel er zu den Knien Jesu nieder und sprach, Herr, gehe von mir hinweg, denn ich bin ein sündiger Mensch. Denn ein Schrecken überkam ihn und alle, die bei ihm waren, wegen des Fischzuges, den sie gemacht hatten. Gleicherweise auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, die Simons Teilhaber waren.